Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Achtsamkeitsmomente. Aber was ist Achtsamkeit wirklich? Und wie kann mir Achtsamkeit im Alltag helfen? Genau diesen Fragen werde ich mich in meinem Podcast widmen. Außerdem werde ich interessante Dialoge mit Gesprächspartnern rund um das Thema Achtsamkeit führen. Und damit wir nicht nur über Theorie sprechen, gebe ich dir kleine Meditationen und Übungen an die Hand, damit du erste Erfahrungen in der Achtsamkeitspraxis sammeln kannst. Ich danke dir, dass du hier bist und freue mich auf die gemeinsame Reise. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Achtsamkeitsmomente. Und heute habe ich einen Interviewgast dabei, den lieben Gerhard Niklaus aus der Schweiz. Und wir haben heute das Thema Tinnitus. Und Gerhard ist da Experte, was den Bereich Tinnitus unter anderem angeht. Hallo Gerhard.
Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielleicht magst du kurz erzählen erstmal, wer du bist, was du machst. Und ja.
Sehr gerne. Wie gesagt, mein Name ist Gerhard Niklaus, ich bin Hörgerätakustiker aus der Schweiz. Ich habe eine eigene Unternehmung in Bern und bin in der Hörgerätakustik tätig seit etwa 15 Jahren und befasse mich von Berufswegen auch mit dem Thema Tinnitus. Dieses Thema ist für ganz viele so ein rotes Tuch, weil man eigentlich davon ausgeht oder weil meistens so die gängige Meinung ist, dass man nichts dagegen tun kann, und das stimmt so eben nicht. Und ich habe mich eben seit gut 10 Jahren intensiver mit diesem Thema befasst, und da ist natürlich eben auch das Thema Achtsamkeit eine große Komponente darin.
Ja, magst du vielleicht erstmal für einige, die haben das Wort Tinnitus vielleicht schon mal gehört, aber vielleicht erklären kurz, was Tinnitus überhaupt bedeutet, wenn man Tinnitus hat?
Tinnitus ist eine Beschreibung einer Wahrnehmung. Tinnitus kommt aus dem Lateinischen und kommt von tinire, klingeln, und sagt eigentlich aus, dass eine Geräuschwahrnehmung stattfindet, die von außen keinen Auslöser hat, also keine Provokation hat. Das heißt, ich höre etwas, was von außen nicht, von anderen und von außen nicht produziert und provoziert wird. Und eben auch andere hören das nicht. Das sind in der Regel Rauschen, es kann Pfeifen sein, es kann Zischen sein, Zirpen sein. Es sind so eigentlich statische Geräusche, die in die Wahrnehmung gelangen.
Das heißt aber, wenn man das von außen nicht wahrnehmen kann, sind diese ganzen Beschreibungen, die du jetzt sagst, im Endeffekt auch aufgrund der Wahrnehmung von den Leuten, die das haben, wie sie selber dieses Geräusch beschreiben. Weil es gibt also keine Möglichkeit, irgendwo dieses Geräusch aufzunehmen, innerlich, sage ich mal, um zu sehen, okay, so ist das.
Nein, eigentlich nicht, weil es ist individuell, so wie die Wahrnehmung eben auch individuell ist von jeder Person. Und das Problem am Tinnitus an sich ist nicht, dass dieses Geräusch vorhanden ist, sondern dass es A, nicht steuerbar ist, also man hat keinen Einfluss darauf, und daraus entsteht dann eigentlich das Leiden. Und grundsätzlich ist beim Tinnitus die Problematik immer, dass Menschen darunter leiden. Man geht davon aus, dass 5-10% der Weltbevölkerung unter Tinnitus leiden. Die meisten können das aber sehr gut kompensieren. Erstens, weil bei den meisten Menschen dieser Tinnitus nur intermittierend vorkommt. Also das ist bei mir auch so. Zwischendurch habe ich mal so ein Geräusch drauf, das schleicht sich dann aus. Die Menschen kennen das.
Also da redet man auch schon von Tinnitus.
Das ist Tinnitus,
also das, wenn ich so zwischendurch merke, wenn ich zum Beispiel mal früher sehr stark unter Stress bin oder irgendwas ist in dem Moment, wenn dann so ein Fiepen auf einmal kommt, so wie man das jetzt, ich sag mal, auch kennt, wenn man jetzt zum Beispiel früher als junger Mensch zu laut in der Disco war, dann hat man da nachher auch noch so ein Fiepen quasi. Das ist jetzt was anderes in dem Moment?
Das ist auch Tinnitus.
Ist das auch schon Tinnitus?
Das ist auch schon Tinnitus.
Okay, das ist auch schon Tinnitus.
Und
da kommen diese 5-10% dann auch her.
Genau. Man geht davon aus, also man kann es nicht genau laut Studie nicht genau nachweisen, dass es eigentlich viel mehr sind, die dieses intermittierende Tinnitusgeräusch verspüren, aber das für sie in ihrem Leben keine Problematik darstellt und keinen Impact hat. Das Problem ist dann, dass eben von diesen Prozentzahlen dann gewisse Leute darunter anfangen zu leiden, weil dieses Geräusch dann für sie einem Leidensdruck entspricht und dieses Geräusch ihren Alltag mit anfängt zu beherrschen. Ja? Mhm. Und das ist das, was ich immer sage, das Problem vom Tinnitus ist ja eigentlich eben nicht, dass das Geräusch da ist, das ist ja eigentlich egal. Das Problem vom Tinnitus ist, dass man ihn nicht steuern kann. Das hat etwas mit Kontrolle zu tun. Wenn wir uns in die Finger einen Schnitt in die Finger machen mit einem Küchenmesser, dann haben wir relativ schnell 3, 4, 5 Optionen, wie wir dieses Problem lösen können.
Ja.
Das ist in den meisten Fällen mit Problemen, die an uns herangetragen werden, ist das lösbar. Wenn wir selber an Probleme herantreten oder Probleme an uns herantreten, die wir nicht lösen können, suchen wir Hilfe. Mhm. Und meistens finden wir da auch Hilfe, egal, sei es im physischen, im psychischen Bereich, was auch immer. Im Lernbereich. Beim Tinnitus ist es aber eben so, dass man keine Möglichkeit sieht oder hat oder bis anhin auch nicht hatte, dass man dieses Geräusch kontrollieren kann. Das ist heute etwas anders. Heute gibt es verschiedene Ansätze, wie man wir sprechen von der Penetranz, also von der Beeinflussbarkeit oder der Störbarkeit, der das Tinnitus da auslöst, wie man damit umgehen kann und diese Penetranz auch senken kann.
Und was wäre das?
Also vielleicht muss ich noch ein bisschen ausholen. Grundsätzlich dieses Geräusch, wie das entsteht. Man hat bis und mit so Ende 70er, Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts hatte man keine Möglichkeit, dies objektiv wirklich gut nachzuweisen. Und man hat dann diese Menschen, die darunter litten, mehr in die Richtung Psychiatrie geschoben, was eigentlich falsch ist, de facto, was man heute weiß. Aber das Phänomen Tinnitus ist weit bekannt, also das gibt es seit dem Altertum, es gibt griechische Schriften, es gibt und ägyptische Schriften, von den Griechen sind Beschreibungen da, bis ins Mittelalter, dass irgendwelche Geräusche einem stark beeinflussen. Später dann, eben so in den 80er, 90er Jahren, konnte man dank enzephalographischen, also elektrischen Messungen der Hirnströme, Aktivitäten nachweisen, die eigentlich von außen eben nicht provoziert wurden. Und das Ganze hat sich dann ein bisschen entwickelt, weil man hat dann plötzlich auch das Gefühl gehabt, ja nein, das wo wird das produziert, also wo wird diese Wahrnehmung generiert? Und da gab es lange auch die Thematik, dass dies vom Innenohr her sein könnte, dass das Innenohr etwas produziert, was es nicht sollte. Aber heute ist man eigentlich so weit, dass man weiß, dass der Tinnitus, das Geräusch im Hörzentrum stattfindet. Also man geht heute davon aus, dass der Tinnitus eine Art Kompensationsmechanismus ist. Also das heißt, es ist das Hirn versucht, fehlende Geräusche aufgrund einer Schädigung dieses Gesamtsystems irgendwie zu kompensieren. Man findet auch eigentlich immer bei Menschen mit Tinnitus einen Hörverlust. Man findet ihn oft nicht in den für uns Akustiker, Hörakustiker oder Hals-Nasen-Ohren-ärztlichen Bereichen zwischen 125 und 8000 Hertz. Diese Hörverluste sind dann weit darüber. Da braucht es auch eine spezielle Messung dazu.
Also sehr hochfrequent.
Genau, sehr hochfrequent. Okay.
Die wir teilweise vielleicht dann auch gar nicht mehr so wahrnehmen?
Von außen her nicht, aber intern dann eben schon. Also es wird eben davon ausgegangen, dass das Reorganisationsprozesse sind. Man muss sich vorstellen, das Gehör ist eine hochkomplexe Systemik, also es ist ein hochkomplexer Vorgang. Und das Ganze ist ja so, dass elektrische Impulse, die im Innenohr provoziert werden und produziert werden, zum Hirn gelangen und diese Hirnstrukturen dann aus diesen elektrischen Impulsen dann eine bewusste Wahrnehmung generieren, also das Hören und dann auch das Verstehen, das ist dann die übergeordnete Funktion. Wenn jetzt von unten her in gewissen Bereichen qualitativ schlechte Signale, also elektrische Stimuli, qualitativ schlechte, zu wenig oder nur teilweise oder gar keine mehr nach oben kommen, geht man heute davon aus, dass diese Hirnstrukturen versuchen, eine Eigenaktivität zu entwickeln, um das zu kompensieren. Und diese Eigenaktivität als Reorganisationsprozess führt zu einer Fehlkodierung des wahrnehmenden Signals. Das ist heute eigentlich so Stand der Wissenschaft. Was eben auch ganz interessant ist, ist, dass man auch weiß, dass das limbische System, also dort, wo die Emotionen und unsere Gefühle zu Hause sind, ist relativ nah dran an diesen auditorischen Zentren und dass auch dort Einflüsse dann auf dieses Geräusch einwirken.
Okay.
Und bis anhin hatte man immer versucht, oder es ist immer noch ein Teil der möglichen Behandlung, mit der kognitiven Verhaltenstherapie zu arbeiten. Da gibt es die klassische Tinnitus-Retraining-Therapie. Das ist eine Therapie, die kennt man aus den 80er Jahren von zwei amerikanischen Audiologen, die Herren Chester, Boff und Hazel. Dort wird versucht, aktiv zusammen mit HNO, mit Psychologen und auch mit Akustikern die Wahrnehmung so weit zu beeinflussen, dass man mit diesem Geräusch einen Umgang erlernt. Also dass man die Bedrohlichkeit eigentlich wegnimmt, diesem Geräusch. Wird heute auch noch so praktiziert, ist aber wahnsinnig mit großer Disziplin muss das gemacht werden und es braucht eine gute Compliance, also Mitarbeit des Patienten oder des Betroffenen. Weiter arbeite ich mit sogenannten Neurofeedback-System. Das ist, kommt aus der Meditation. Und zwar gibt es ein System, das mit einem Stirnband funktioniert und einer App auf dem Handy. Und das Stirnband greift die Alpha-Welle ab, also die Hauptaktivitätswelle unseres Gehirns. Und speist dies zum Handy, wo ein Geräusch abgespielt wird per Kopfhörer auf deine Ohren. Wenn die behandelte Person sehr unruhig ist und diese Gehirnaktivität sehr stark ist, ist auch das Geräusch sehr stark. Das kann Meeresrauschen sein, Urwaldgeräusche, Feuerknistern, was immer. Je ruhiger diese Person wird und je konzentrierter, je mehr ins Sasen reingeht, wenn man schon von Zen-Meditation spricht, umso ruhiger wird auch das Geräusch. Jetzt, was hat das für einen Einfluss? Wenn wir lernen über unsere Konzentrations- und Achtsamkeit, ein extrinsisches Geräusch zu steuern, sind wir dann auch in der Lage, ein intrinsisches Geräusch zu steuern, weil es eine Wahrnehmungssituation ist. Das hat was mit Habituation zu tun. Das ist ein Ansatz.
Das bedeutet im Endeffekt, dass, also ich kenne es jetzt halt aus der Achtsamkeitspraxis von meinen Kursen auch, die ich gebe, dass wir dort ja auch in der Meditation die Geräusche quasi von außen jetzt wiederum, die Geräusche von außen wahrnehmen und auch dort kann man ja sehr schön feststellen, wie ich quasi darauf reagiere. Ne? Genau. Also ich gebe immer das schöne Beispiel, ein und dasselbe Geräusch, zum Beispiel Vogelzwitschern, kann in dem Moment, wenn ich das erste Mal wieder Sonne draußen habe und mache einen Spaziergang, ist das für mich ein absolutes Wohlgefühl, weil es Frühling bedeutet und die tollsten Emotionen auslöst. Wenn ich aber aus einer Nachtschicht komme und ich schlafen möchte und vor mir morgens die Vögel zwitschern, kann das gleiche Geräusch für mich unausstehlich sein und ich denke, brauche ich jetzt mal gar nicht. Mhm. Also das ist ja diese Empfindung, die wir quasi haben.
Ja, die Kongruenz oder Inkongruenz in Bezug auf die emotionale Befindlichkeit. Genau.
Und das wäre jetzt quasi ähnlich, dass ich quasi für mich durch diese Achtsamkeitspraxis auch das interne Geräusch, was ich ja wahrnehme, in dem Moment bemerke, wie ich dort Widerstand leiste, wie ich das quasi bewerte, also als negativ bewerte für mich und als mit all den Gedanken und Gefühlen, die auch dabei dann eventuell mit hochkommen, dass ich mir dessen bewusst werde und es in Anführungsstrichen erstmal sein lassen kann, ohne jetzt, dass ich da
Energie in eine Abneigung reingebe, kann man das so sagen?
Ja. Ja, denke ich, kann man so sagen. Es geht vor allem darum, dass wir rein durch unsere Konzentrationsfähigkeit in der Lage sind, eine Wahrnehmung in der Intensität zu steuern. Mhm. Also das muss ich auch sagen, der Tinnitus wird man nicht wegbringen. Mhm, aber wir werden ihn in seiner Lautstärke und Penetranz beeinflussen können. Und das ist dann der Schlüssel dazu, weil ich eingangs gesagt habe, wenn wir keinen Lösungsansatz haben, um etwas zu kontrollieren und auch dafür eben ein Werkzeug jetzt haben, um es zu kontrollieren, umso weniger beeinflussend ist das Leiden daran. Oder umso weniger leiden wir darunter, weil wir wissen, ja, wir können etwas machen dazu. Es gibt im Übrigen eine gute Studie, eine Doktorarbeit der Universität Zürich von einem Herrn Güntensperger darüber. Die haben das gemacht. Diese Neurofeedback-Studie, die haben es aber nicht auditiv gemacht mit Geräuschen, sondern die haben es visuell gemacht. Die haben Tinnitus-Patienten versucht zu konditionieren. Es gab früher so diese Pac-Man-Spiele, wo man die Raketen durch irgendwelche Labyrinths führen musste. Genau so, mit rein wurden die konditioniert, jetzt links und rechts, und so haben sie versucht, das zu steuern. Und die Fähigkeit, eine Wahrnehmung zu steuern, egal ob visuell oder auditiv, hat einen positiven Einfluss auf den Tinnitus. Und das ist das Zweite, was wir tun. Mit diesen Leuten, auch hier braucht es natürlich immer wieder Disziplin, aber wenn die Leute merken, aha, ich nehme mir täglich diese 15 Minuten raus und versuche mich zu konzentrieren, geführte Meditation, das ist wirklich was den Leuten wirklich hilft und Unterstützung bietet.
Das ist total interessant, denn weil ich mir jetzt gerade die Frage stelle, wenn du sagst, die Konzentrationsfähigkeit dieses Gefühl von, ich habe eine Möglichkeit, etwas zu tun, weil ganz anfangs hast du ja gesagt, dass diese Hilflosigkeit quasi, ausgeliefert zu sein und nichts zu tun, dass das in dem Moment das Ganze so schwierig, leidend und unerträglich macht, in Anführungsstrichen.
Ja, weil das gibt ja dann den Teufelskreis, oder? Es ist dann die Katecholaminausschüttung, so ein Adrenalin, Noradrenalin, und dann gibt es wieder die Gefäßengstellung, und dann gibt es das Ganze, oder das ist ja ein Teufelskreis. Oder? Genau. Und diesen Teufelskreis versuchen wir dort zu durchbrechen.
Ja, und ich finde es aber, ich weiß ja nicht, ob es die, weil es, also ich finde es super interessant, gerade weil du ja sagtest, dass der Tinnitus dann weniger wird, in Anführungsstrichen.
Weniger, wenn jetzt seine Penetranz verliert.
Genau, weil das Geräusch, weil das wäre, das finde ich jetzt sehr interessant daran, ob die Lautstärke des Geräusches, ob die abnimmt oder zunimmt, je nachdem, jetzt wieder aus Achtsamkeitsgesichtspunkten, aus dieser Meditation, je nachdem, wie viel Energie ich dann auch in dieser Abneigung oder eben halt Akzeptanz, sage ich mal, gebe. Also ob ich das so auch akzeptieren kann und damit sein kann, wodurch ich das Empfinden habe, dass es weniger wird. Wo ich dann, wenn ich mich dagegen wehre und es weghaben will, die Empfindung habe, dass es mehr wird. Genau. Man weiß aber ja gar nicht, ob das Geräusch wirklich von der Lautstärke quasi, ob es wirklich mehr oder weniger wird, weil das kann ja keiner testen,
hast du gerade gesagt. Das kann man so nicht messen, objektiv, subjektiv, das ist genau so, das ist genau die Problematik. Oder wenn man, ich sage jetzt von 10 Tinnitus-Patienten oder von 10 Kunden oder Patienten, die Tinnitus haben, hat einer ein Problem damit, Maximum. Die anderen haben das und sagen das auch und haben es vielleicht auch in der gleichen Lautstärke und Penetranz, aber sie haben einen guten Umgang damit gefunden, weil sie sich eben nicht dagegen wehren. Sie haben aus Resistenz eine Resilienz gemacht. Das ist ja die Sachlage. Und wenn man das dann in eigentlich kognitiv zustande bringt, zu sagen, der Tinnitus ist mein Freund, er ist halt da, ist ein Familienmitglied, manchmal nervt er, manchmal nicht, dann ist das eigentlich schon gelöst. Und wir arbeiten ja mit den Kunden, die das nicht können. Ja. Denen das nicht möglich ist, das ist ja auch weder schlecht noch gut, das ist ja keine Bewertung dahinter, aber die haben die Fähigkeit, nicht das zu tun. Und dort arbeiten, mit diesen Kunden arbeiten wir, und diese Leute, denen muss und soll man ein Werkzeug zur Hand geben, das ihnen hilft, diese Situation zu verbessern. Ja. Weil wenn sie dann merken, dass sie den Tinnitus beeinflussen können, greifen dann die anderen Gesichtspunkte. Greifen dann die anderen kognitiven Strategien. Ja, ich kann ihn ja steuern. Es ist ja nicht so schlimm. Es ist mein Freund. Ja. Also das ist dann der Punkt.
Oder? Ja, also es ist total interessant. Weil das bedeutet für mich auch in dem Moment, oder ich könnte mir vorstellen, dass wenn du jetzt sagst, einer von 10, dass das dann auch Menschen sind, die vielleicht auch generell sehr viel sich dann auch, ich sag mal, zu Herzen nehmen, wenn etwas ist, natürlich, also im Außen, wenn etwas passiert, weil das natürlich sind dann ja, also ich finde das sehr interessant, weil du ja im Endeffekt sagst, wenn du gerade mit diesen Leuten sehr intensiv zusammenarbeitest, dann geht es ja nicht nur primär um den Tinnitus, nein, sondern da ist ja ganz viel mehr natürlich noch, ne? Also da ist ja eine Grundeinstellung zu mir, zum Leben, natürlich, wie ich denke, meine Glaubenssätze.
Genau. Sicherheit, und so Unsicherheit.
Ja.
Ja, 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 das ist genauso. Genauso.
Ja, absolut. Ja.
Und neu haben wir jetzt seit letzten Sommer eine Tinnitus-Behandlungsform am Start, welche das erste Mal wissenschaftlich nachweisen kann, dass sie wirkt. Das ist eine sogenannte bimodale Neurostimulation. Ein kompliziertes Wort, aber relativ einfach zu verstehen. Das kommt aus Irland, das ist ein Startup aus Irland, das das entwickelt hat aufgrund einer Studie, die gemacht wurde bei Tierversuchen. Weil bei Tieren kann man einen Tinnitus provozieren, mittels einem Medikament, mittels Aspirin nämlich, Acetylsalicylat. Und die haben dann getestet, was passiert, wenn wir diesen Tinnitus auslösen bei diesen Tieren und was passiert, wenn wir dieses Zentrum, wo der Tinnitus ist, elektrisch stimulieren mit ganz feinen elektrischen Impulsen und haben gemerkt, dass dort etwas passiert. Zusätzlich haben sie begonnen zu beschallen und dann haben sie gemerkt, dass die Aktivität abnimmt und haben zusätzlich dann das noch abgestimmt. Die elektrische Stimulation und diese akustische Stimulation. Und man hat es zustande gebracht, dass der Tinnitus bei diesen Tieren im Tierversuch komplett weggebracht wurde. Mhm. So. Daraufhin hat sich dieses Startup an die Arbeit gemacht und mittlerweile ist das auf dem Markt. Das ist ein Medizinalprodukt, das auch zugelassen ist in Deutschland, in der Schweiz, in England und jetzt auch in den USA. Das Ding heißt Lenire. Und das funktioniert so, da hast du eine Art Kaffeelöffel, den du dir in den Mund steckst und das hat dort unten am Kaffeelöffel hat's etwa 48 Elektroden. Mhm. Gleichzeitig hast du Kopfhörer auf und es ertönt abgestimmt mit der elektrischen Stimulation ein Geräusch. Diese Elektroden werden nicht gleichzeitig alle aktiviert, sondern in einer bestimmten Abfolge zum Geräusch, das du hörst. Das ist in etwa so, wenn du früher als Kinder haben wir ja Batterien getestet mit der Zunge. Genau, das ist so etwa dieses Kribbeln, ja, etwa so. Genau.
Okay.
Und man kann jetzt, hat es zwei verschiedene Studien gegeben darüber und man kann nachweisen, dass man durch diese Therapie, durch diese Behandlungsform, so muss ich sagen, den Tinnitus massiv lindern kann. Nicht wegbringen, aber lindern kann.
Also ist das so eine Art Gegenkopplung dann aber?
Das ist eine bimodale Neurostimulation. Und warum macht man das? Oder wenn ich eingangs erwähnt habe, dass es ja eigentlich ein Reorganisationsprozess ist, welcher eine Fehlkodierung auslöst, versuchen diese beiden Komponenten, diese Fehlkodierung wieder in die richtige Bahn zu lenken.
Und dadurch lernt quasi das Gehirn lernt quasi dieses Neue und richtet sich im besten Fall darauf ein und macht dann halt nicht mehr das, was es vorher gemacht hat.
Ja, es geht einfach wieder zurück in die normalen Bahnen. Das, okay, wird eigentlich,
das ist jetzt was ganz Neues. Modus,
das ist ganz neu, genau. Mhm. Genau.
Das ist interessant.
Genau. Aber es ist halt schon so, grundsätzlich hängt ganz, ganz vieles davon ab mit der kognitiven und emotionalen Begegnung zu der Problematik.
Ja, klar,
oder und wie gesagt, Auslöser sind in der Regel immer irgendwelche pathologischen oder krankhaften Vorgänge im Hörsystem, also Ohr, Außenohr, Mittelohr, Innenohr bis zum Hirn im ganzen hörverarbeitenden System. Und dort spielt Stress natürlich eine große Rolle.
Ja. Das heißt, der nicht der Stress ist in dem Moment das, sondern der Stress führt zu diesen Erkrankungen quasi des Innenohrs oder was auch
also
immer.
Also der Tinnitus an sich ist ja eigentlich keine Erkrankung, er ist nur ein Symptom aufgrund einer Erkrankung, aufgrund einer Schädigung dieses hörverarbeitenden Systems. Ja. Und was wir ja wissen, das weißt du ja besser, quasi, wo du ja mit dem Stress viel zu tun hast oder deine berufliche Aufgabe ist. Stress hat zur Folge, dass wir uns verkrampfen, dass Hormone ausgeschüttet werden, dass ganz viele biochemische Prozesse sich verändern, dass es dadurch in gewissen Bereichen Durchblutungsstörungen gibt. Die Mikrozirkulation wird beeinflusst im Sinne von Flucht oder Kampf. Und man weiß, dass dort bei Stresssituationen es oft auch eben im hörverarbeitenden System Schädigungen gibt. Das sehen wir oft bei den sogenannten Hörsturzdiagnosen. Genau. Was ist ein Hörsturz? Oder? Ein Hörsturz ist auch eigentlich eine Beschreibung von einer sehr, sehr akuten, intensiven Durchblutungsstörung.
Ist quasi wie ein Infarkt im Ohr, ne?
Ja, geht in diese Richtung. Ja. Es ist nicht alleine die Durchblutungsstörung alleine, sondern es ist dann halt auch die Folgen dieser Durchblutungsstörung, oder? Dass dort einfach die Zellstrukturen nicht mehr richtig arbeiten und dann auch ihre Funktion nicht mehr richtig aufnehmen können, oder? Das sind dann diese Probleme. Und der Hörsturz an sich, oder, zeichnet sich eben gerade aus durch eine akute in aller Regel immer einseitige Hörstörung, also sie haben plötzlich einen Hörverlust wie Watte drauf. Es ist oft gekoppelt oder meistens mit Tinnitus gekoppelt, das Pfeifen, das so das Disco-Pfeifen, das wir kennen, oder? Wenn du Sonntagmorgen 4 Uhr aus der Disco kommst, hast du Watte drauf und es pfeift, oder? Ja. Ist beim Hörsturz einseitig und oft ist da noch Schwindel mit dabei dort. Und in der Regel erholt sich das. Es ist aber auch so, dass sich das eben nicht erholt. Das gibt es eben auch oft. Und dann haben wir eben dann das Problem. Und Tinnitus hat eben ganz, ganz fest etwas mit Stress zu tun. Ja.
Okay, das heißt, wir können im Endeffekt festhalten, dass egal ob jetzt beim Hörsturz oder auch beim Tinnitus, die psychologische Komponente, die Fähigkeit, Achtsamkeitspraxis quasi, also Meditation in dem Moment, Selbstreflexion, wirklich auch bei mir zu sein und festzustellen, was triggert mich gerade, was sind da für Gefühle, Emotionen, also dass das wirklich eins der besten, wenn man es jetzt mal so will, Arzneimittel ist quasi dagegen. Prophylaxe, genau, davor natürlich schon. Und auch wenn ich es dann habe, wirklich, um damit bestmöglich, weil es wird ja nicht unbedingt weggehen, aber bestmöglich damit leben zu können.
Natürlich, natürlich. Ja. Das ist so. Das ist so, oder? Es ist natürlich, wenn ich etwas habe, was ich zwar weiß, was es ist, aber nichts dagegen tun kann, was macht das mit mir?
Das, wir sind ja immer auf Sicherheit. Ne?
Richtig, wir sind unsicher. Das löst Angst aus. Oder? Und das verstärkt sich dann. Und dann hat das natürlich auch eben mit der, ich habe es vorhin angesprochen, mit dieser Resilienz zu tun. Also sich einem Problem zu stellen, dieses zu überwinden und daraus zu lernen. Mhm. Aber wir Menschen sind ja eigentlich immer sehr gerne in unserer Blase drin. Und wenn wir da mal raus sollten, wird es dann halt eben doch relativ schwierig und dann ist dann eigentlich das Thema Resistenz oder zum Teil auch sogar Renitenz auch vorhanden. Oder? Und je mehr dann auch dieser Ball zu rollen anfängt, umso schlimmer wird es dann.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, weil da auch gerade, was du sagst, so diese Anstrengung, ne? Anstrengung, das auch wirklich zu praktizieren, sich die Zeit zu nehmen und es zu tun. Ne? Ich finde das immer, es ist teilweise wirklich erschreckend, wenn wir Zeit für uns nehmen, für unsere Gesundheit, für das, was da, ne, dass wir in dem Moment was Positives für uns machen, wie oft dann es an dieser Zeit hapert, ne? Weil wir ja keine Zeit dafür haben, in dem Moment das zu machen.
Ja, natürlich, oder? Unsere heutige Gesellschaft ist natürlich in einem so enormen Tempo unterwegs, oder? Also man geht ja heute davon aus, dass der Mensch pro Tag zwischen 2800 und 3200 Entscheidungen treffen muss. Man weiß aus Untersuchungen, dass das im Mittelalter vielleicht 200-300 waren pro Tag.
Ja.
So.
Ja.
Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, was das für uns bedeutet, weil jede Entscheidung unter Umständen eine Weiche stellt, die in eine Richtung geht, die nicht wenig zu Situationen führt, die uns nicht sehr angenehm sind.
Ja.
Und jetzt die Entscheidung zu treffen ist immer eins, aber da sich darüber im Klaren zu sein, was diese Entscheidung dann bedeutet, ist das andere. Und das dritte ist die Angst oder Unsicherheit davor, nicht zu wissen, welche Entscheidung man treffen soll, weil. Und das ist das, was da zu drehen beginnt.
Ja. Ja, das ist dieser Gedankenkreislauf, in dem viele Menschen stecken. Ne? Das ist das Karussell, das besagt.
Genau.
Ne? Und ich komme nicht mehr raus und ich finde keine Ruhe mehr. Und nachts beschäftigt es mich auch schon.
Genau, dann mache ich, dann pfeift es noch auf den Mond, dann kann ich nicht einschlafen und so weiter und so fort.
Ja,
und das ist eine Riesenherausforderung für unsere Gesellschaft. Und das ist dann ja eigentlich auch das Problem, dass wir heute uns mit Themen wie mit Burnout auseinanderschlagen, dass wir uns mit Themen mit lernschwierigen Kindern auseinanderschlagen. Also auseinandersetzen, das ist extrem, oder?
Ja,
und dort wieder sich selber zu finden, die Mitte zu finden, mit sich selber im Reinen zu sein und zu akzeptieren, wie es ist. Und mal einfach das, was links und rechts ist, sein zu lassen.
Hast du sehr schön
gesagt. Das hat auch bei uns in der Behandlung mit den Kunden einen hohen Stellenwert, dass wir diese Leute abholen.
Ja, definitiv. Das ist ich weiß es ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich diese Kurse ja auch Achtsamkeit in Unternehmen der Hörakustik und Augenoptik dort auch jetzt anbiete, im Endeffekt auch über diese Meisterwerk-Gesundheit. Weil mir schon bewusst, und ich habe mit vielen Akustikern auch gesprochen, dass auch bei Hörgeräten, ja im Gegensatz jetzt zu, Brillen oder sowas, die mittlerweile ja gesellschaftsfähig sind, da fragt sich keiner mehr, ich brauche eine Brille, aber auch beim Hörgerät ist es ja schon so, dass viele das auch als Leidensdruck in dem Moment teilweise empfinden, diese Stigmatisierung, die sie noch denken teilweise jetzt, ne, jetzt denken alle, ich wäre behindert quasi, weil ich da so zwei Dinger am Ohr habe. Und auch da ist es ja ausschließlich Kopfsache, wie ich diese Hörgeräte bewerte, ne, ob ich sie als Helfer oder als Leid in dem Moment, als unangenehm empfinde. Und die Hörakustiker generell haben da auch selber natürlich, dass sie emotional sehr stark an dem Kunden sind. Ne? Und auch da auch auf sich in dem Moment aufpassen müssen, dass sie selber da nicht mit reingezogen werden, in dem Sinne, dass sie damit, ich sag mal, das nicht wieder verarbeiten können, was sie dort tagtäglich dann auch gesagt bekommen. Weil das ist ja, finde ich, gerade auch eine sehr enge Beziehung, weil es läuft ja über mehrere Wochen im Endeffekt, bis das passende Hörgerät gefunden wird. Es ist eine langjährige Beziehung ja quasi, wo eigentlich stetiger Kontakt da ist. Ne? Und da finde ich das halt auch das Thema Achtsamkeit und Stressbewältigungsfähigkeit eben halt auch für die Mitarbeiter dann in dem Moment sehr wichtig.
Ja, natürlich. Oder es ist ja oft auch mit Frust geprägt, oder? Und wir wollen, unser Beruf ist ja, dass wir die Menschen zufrieden und stellen wollen und glücklich machen. Und manchmal sind die Grundvoraussetzungen schon so eben nicht gegeben, das können wir gar nicht, weil die Erwartungshaltung des Kunden nicht zu erfüllen ist oder was auch immer. Das ist eine Riesen-Challenge für die Akustiker, das ist so, oder? Und natürlich, das Stigma ist da. Das Wort taub kommt vom althochdeutschen tump, also dumm. Das hat damit zu tun, dass früher die tauben Menschen oder auch heute Menschen, die ertaubt sind und in Lautsprache sprechen, die haben eine monotone Sprache. Und das kommt ja daher.
Ich habe mal viel mit dem deutschen Schwerhörigenbund zu tun.
Genau, und das kommt ja daher, dass sie ihre eigene Stimme nicht kontrollieren können, weil sie sie nicht hören und so weiter. So. Und diese Leute wurden früher stigmatisiert, das ist einfach so. Und dieses Stigma ist nach wie vor da. Hörgerät ist alt, Hörgerät ist behindert, Hörgerät ist eingeschränkt. Aber dass das Hörgerät eigentlich der Zugang zum Leben wiederherstellt, als Korrektur. Ja. Und das hast du eingangs auch gesagt, nämlich wenn Klänge Emotionen auslösen. Das ist dann eben auch die Aufgabe des Akustikers, mit den Kunden das so zu besprechen. Ja. Und ihnen natürlich das Hörgerät, und das ist wurscht welches. Ich sage immer, wir finden nicht das richtige Hörgerät, wir finden die richtige Einstellung für ihr Leben.
Mhm.
Ja, das Weil das Hörgerät selber ist ja eigentlich wurscht. Natürlich, die Funktionen müssen da sein, um die Erwartung zu erfüllen, aber welcher Hersteller ist eigentlich wurscht. So.
Ja, Gerd, das ist ein schönes Schlusswort, finde ich, dass wir im Endeffekt nochmal festgehalten haben. Es gibt Möglichkeiten, trotz allem bei Tinnitus zu helfen quasi, beziehungsweise für sich selbst zu helfen.
Genau.
Bei Hörgeräten, wie gesagt, bin ich auch der Meinung, da ist noch viel zu tun, aber da wird Gott sei Dank auch viel daran getan, dass es einfach nicht als Stigmatisierung gesehen wird, sondern dass das wirklich etwas ist, was mir so einen hohen Lebensqualität zurückbringt in dem Moment, wenn ich wieder wirklich alle Klänge wahrnehmen kann und wie du sagst, die Emotionen in dem Moment ja auch da dran hängen, und Klang ist eine sehr große Emotionsgrundlage.
Ja, ja.
Definitiv. Und ich danke dir recht herzlich für das Gespräch.
Ich danke. Ich danke, dass ich zu Besuch sein durfte bei dir. Sehr interessant. Sehr und
ich freue mich auf die Zukunft und wünsche dir da in Schweiz viele, viele helfende Dinge bei deinen Patienten, Kunden und Klienten, die du dort hast.
Herzlichen Dank.
Danke dir.
Danke.
Tschüss. Tschüss, ja. Ja, das war die Folge mit Gerd Niklaus. Und wenn du das nächste Mal auch wieder Interesse hast, bei Achtsamkeitsmomente reinzuhören, dann schalte doch gerne die nächste Folge ein oder höre dir auch die vorherigen Folgen gerne an. Bis dann, alles Gute und bleib achtsam.